14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Ausgabe Mai 2020. Daniela Preis im Gespräch mit Andreas Heidmann über Lyrik. Teil 1.
Heute spreche ich in Leipzig mit Herrn Andreas Heidmann, der den Verlag Poetenladen gegründet hat. Woher kommt Ihre Leidenschaft für Lyrik?
Ja, ich habe natürlich schon sehr früh auch Lyrik gelesen. Das fing vielleicht schon als Kind an, da gab es das Buch von Wilhelm Busch mit den schönen Reimen. Das ist vielleicht nicht im klassischen Sinne schon Lyrik, aber kleine, kurze Texte, die mir schon Spaß gemacht haben. Später in meiner Jugend habe ich dann Eichendorff und Trakl gelesen. Es hat mir immer auch sehr viel bedeutet, Lyrik zu lesen. Ich habe natürlich generell viel gelesen und da auch immer so gar nicht so große Unterschiede zwischen Prosa und Lyrik gemacht. Es gibt ja viele Autoren, die haben beides geschrieben, jetzt wie Günter Grass oder Goethe, von denen gibt es natürlich Romane genauso wie Gedichte. Und ich habe dann immer auch beides gern gelesen. Ja, zu mir, ich bin am Niederrhein geboren, ich habe in Köln Klavier studiert, bin dann nach Berlin gegangen, dort habe ich noch ein Germanistikstudium gemacht und so im Jahr 2002 kam ich dann nach Leipzig, habe hier dann auch später den Poetenladen gegründet.
Jetzt haben Sie beides schon erwähnt, Prosa und Lyrik. Können Sie da einfach mal ganz grundsätzlich sagen, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
Ja, vielleicht zur Prosa, das ist vielleicht etwas einfacher. Das kennen wir natürlich alle sehr gut. Das ist jetzt aus dem Lateinischen, das ist natürlich die ungebundene Rede. Das heißt, die Rede, die nicht mit Reim, mit Metaphern und festen Versmaßen arbeitet, einfach so, wie man spricht, wie man redet. Und das ist eben dieses Genre, dieser Bereich, in dem Romane, Erzählungen stattfinden, Novellen. Das ist dieser klassische Bereich, ein Krimi, das ist alles Prosa. Und die Autoren, die Prosa schreiben, sind dann die Prosaisten. Und das ist, glaube ich, der Teil der Literatur und der Belletristik, der am weitesten verbreitet ist. Ich glaube, es gibt so Statistiken, dass die Lyrik 3% der Verkäufe innerhalb der Belletristik. Also das heißt, die meisten Texte, die wir kennen und denen wir begegnen, den literarischen, sind dann halt Prosa. Und ja, Lyrik ist dann natürlich, oder Gedichte oder Poesie, das ist dann, möchte ich mal sagen, der Gegenpart, das ist die gebundene Rede. Bei Lyrik könnte man auch sagen, das kommt natürlich auch aus dem Griechischen, das ist die Lyra früher, die Texte, die zur Lyra, zu diesem Instrument gesungen wurden, das war die Lyrik. Und die Lyrik ist eben das, was wir eben im klassischen Sinne als gereimt kennen, als festes Versmaß, wobei die neue, die moderne Lyrik sich natürlich nicht mehr an all diese Regeln hält. Und manchmal gibt es Übergangssituationen, prosaische Lyrik oder lyrische Prosa. Es gibt also auch einen gleitenden Übergang zwischen Prosa und Lyrik. Aber erstmal kann man das beides schon relativ klar trennen.
Letztlich werden ja dann Sachbücher auch Prosa, kann man schon sagen?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Das wüsste ich jetzt nicht, weil es jetzt nicht im eigentlichen Sinne fiktionale Texte sind. Ja, man unterscheidet ja erstmal noch grundsätzlicher zwischen Sachbüchern und Belletristik. Ja, weil Belletristik ist alles das, was im Sinne künstlerisch gestaltet wird. Wobei ich nicht sagen will, dass nicht auch ein Sachbuch sehr künstlerisch sein kann. Aber erstmal haben wir ja bei Sachbüchern auch viele wissenschaftliche Bücher, Dissertationen. Die würde ich jetzt erstmal nicht unbedingt zur Prosa rechnen, sondern ich glaube, vorher wäre da noch die Unterscheidung zwischen den künstlerischen Texten und den wissenschaftlichen Texten. Und dazu würde ich auch das Sachbuch zählen.
Dann gibt es noch, wo wir beide nicht so vertraut sind, damit diese dramatischen Texte.
Genau, das sind die drei klassischen Felder, die Dramatik, also die dramatischen Theatertexte. Das ist etwas, was ich zum Beispiel im Verlag nicht mache. Man muss ja auch immer sehen, ein dramatischer Text lebt ja eigentlich erst auf der Bühne. Der kommt erst auf der Bühne zu sich, wie eine Komposition ja auch erst mit der Aufführung da ist. Während ein Roman oder ein Gedicht in vielen Fällen oder in fast allen Fällen ja schon 1:1 da ist, wenn ich das Buch habe, dann habe ich eigentlich schon das volle Erlebnis des Buches. Und ich muss das nicht unbedingt vorgelesen bekommen, während ein Theaterstück natürlich erst in der Aufführung zu sich selbst kommt. Und das heißt, das Drucken des Theaterstückes ist dann natürlich eine Sache, die mir persönlich jetzt für den Verlag nicht so wichtig wäre, weil ich immer sage, da geht es eigentlich um die Aufführung. Und deswegen konzentriere ich mich dann auf diese Texte, die, wenn ich sie gedruckt habe, eigentlich auch abgeschlossen und fertig sind.
Wie ist es dann mit Gedichten? Weil die werden ja mittlerweile auch aufgeführt in Poetry Slams. Finden Sie Gedichte trotzdem gedruckt nochmal anders, aussagekräftiger?
Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, wenn man jetzt, sagen wir mal, die klassische Lyrik, die klassischen Gedichte anschaut, von Goethe bis Eichendorff, selbst bis Paul Celan oder Ingeborg Bachmann, denke ich, in den meisten Fällen sind wir relativ glücklich bedient, wenn wir diese Gedichte lesen. Ich habe immer mal von Paul Celan gehört, der ja auch bei der Gruppe 47 gelesen hat, dass er eine sehr pathetische, von manchen als unangenehm empfundene Ausdrucksweise hat in seinen Gedichten, also einen gewissen Pathos in der Stimme, was viele auch damals in der Gruppe 47 ein bisschen Kopfschütteln gemacht hat, sozusagen. Das heißt, es muss ja nicht immer so sein, dass der Dichter, der das Gedicht liest, dadurch, dass er das Gedicht liest, es besser zum Ausdruck bringt. Das muss man ja zum einen sehen. Nun gibt es in der neueren Zeit viele Lyrikerinnen und Lyriker, die wirklich Performer sind, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Lyrik besonders gut darzustellen. Und da ist es natürlich etwas ganz anderes. Da ist das Gedicht erst dann, wenn es gesprochen wird, wirklich seiner ganzen Gänze zu erfassen. Und dann geht das natürlich so weit, dass Lyrik geschrieben wird, lautmalerisch und so weiter, dass es überhaupt erst dann, wenn es gesprochen wird, ganz zu verstehen ist. Und dass das gedruckte Gedicht dann eigentlich auch nur eine kleine Vorlage ist. Und der Leser, der dieses Gedicht nie gehört hätte, wenn er es dann nur liest, vielleicht ein enttäuschendes Erlebnis hat, weil er nicht das Gedicht als Ganzes, wenn es wirklich ein Lautgedicht ist, als Ganzes erlebt, so wie der Performer es vortragen würde.
Also würden Sie vielleicht auch denken, dass wenn Sie jetzt ein Theaterstück drucken würden, dass das vielleicht einfach auch nicht so viel, ja, ich zitiere es mal, dass es auch ein enttäuschendes Erlebnis sein könnte, wenn man das dann nur gedruckt hat.
Ja, ich frage Sie, was hätten Sie lieber, wenn Sie jetzt in eine Aufführung gehen, das Ganze so akustisch und allem erleben, oder wenn man es halt nur vorgelesen bekommt als Text und oder einfach nur selbst liest als Text? Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Dinge irgendwie, ne? Also was hätte man lieber, ne? Das wirkliche Stück oder nur das Leseerlebnis?
Was hat Sie denn dazu bewogen, Ihren Verlag zu gründen, und wie kamen Sie auf den Namen Poetenladen?
Ja, das ist vielleicht besser so rum zu erklären, dass ich zunächst ein Literaturforum gegründet hatte, als ich nach Leipzig kam. Das war die Zeit so nach der Jahrtausendwende, und in dieser Zeit begann man auch im Internet sehr viele literarische Dinge hineinzubringen. Vorher war es ja nicht so, es gab es das natürlich gar nicht. Und es war auch die erste Krise der Lyrik, das heißt, größere Verlage sagten, das lohnt sich nicht, diesen Lyrikband zu drucken, das kaufen zu wenige, die Druckkosten sind höher als die Einnahmen durch den Verkauf, also wäre es ein Verlust und man hat das dann nicht gedruckt. Und dann waren natürlich Lyriker so ein bisschen in einer schwierigen Situation, und genau das war die Zeit, als auch das Internet langsam wuchs. Und das war mein erster Job, dass ich ein Literaturportal einrichtete und dort Autorinnen und Autoren die Möglichkeit gab, ihre Texte in Auszügen oder auch längere Teile darzustellen im Internet. Und das wurde sehr begeistert aufgenommen. Es gab dann teilweise bis zu 1000 Autorinnen und Autoren, die auf dem Poetenladen waren. Dieses Portal hieß dann Poetenladen. Es hatte auch Rezensionen, Lyrik, auch ein bisschen Prosa. Das wuchs dann immer weiter, aber dann kam natürlich auch ganz schnell die Frage, können wir nicht mal auch was drucken? Obwohl, weil das Portal war sehr beliebt, das war also in dem Bereich natürlich der Hochliteratur, der Lyrik und der Prosa. Dann kam natürlich der Gedanke, dass man natürlich auch Anthologien drucken könnte. Das war ja der Idee sehr nah, als Poetenladen für alle Autorinnen da zu sein, die aus dem Verlag ausgeschieden waren, beziehungsweise im Moment nicht so es leicht hatten, einen Verlag für ihre Lyrik zu finden, dass man sagte, man könnte da mal was zusammenfassen, Anthologien machen. Das erste Buch war eine Anthologie des Poetenladens, und da natürlich das Portal schon relativ bekannt war, lag es natürlich sehr nahe, diesen Namen zu übernehmen. Ich habe ein bisschen gezögert, weil es ist ein bisschen komisch, wenn ein Verlag Poetenladen heißt.
Das ist genau das, was mich irritiert, genau. Das Wort Laden. Also, ja, wie kamen Sie denn bei der Homepage
auf den Bestandteil Laden? Ja, und das ist bei der Homepage naheliegend. Ne? Bei der Homepage habe ich sofort gesagt Poetenladen. Also man geht dahin, ein virtueller Raum, und da greift man sich die Bücher oder die gedachten, die virtuellen Bücher, Rezensionen, man hat Biografien von Autoren, man hat sozusagen einen Laden voller Poesie, in dem man virtuell hineingeht und sagt, jetzt lese ich mal ein Gedicht, jetzt lese ich einen Prosatext, jetzt lese ich eine Rezension, jetzt lese ich ein Essay. Es gab damals auch News, die sind dann poetische News, was passiert Neues, wo kann man sich mit den Texten bewerben. Also es war wirklich in dem Sinne ein Laden, in dem man sich auch kostenlos, natürlich war nicht kommerziell, bedienen konnte. Daher natürlich der Begriff des Poetenladens. Und ich habe dann ein bisschen überlegt, wenn es der Verlag entsteht, sollte der auch so heißen? Ich hatte anfangs Zweifel, aber dann sagten viele, es klingt doch gut und du bist jetzt eingeführt mit dem Begriff. Es wäre jetzt eigentlich unsinnig, zumal es ja auch an mir hing und an derselben Art, an denselben Autoren, die darauf auf der Plattform waren, jetzt einen anderen Namen zu erzwingen und so weiter. Und man muss auch sehen, in dieser Zeit entstanden auch andere Verlage, da gibt es den Verbrecherverlage, Cookbooks, also die sich relativ eigensinnige Namen gaben. Und es war nicht mehr so der Trend, dass man so einen Verlag klassisch nach den Nachnamen wie Fischer und Surkamp, das sind ja alle Verlage, die nach den Nachnamen der Gründer benannt sind. Das hat man eigentlich dann gar nicht mehr so gemacht. Man war ein bisschen freier und hat den Namen ein bisschen mehr programmatisch vergeben. Und dieser Poetenname war ja auch programmatisch, weil er ein bisschen mehr Poesie macht, weil er sich immer sehr im Bereich der Anthologien bewegt und weil er auch immer wieder das Übergreifende zwischen den Autoren sucht. Das war also, der Name ist auch ein bisschen Programm.
Gibt es denn einen Unterschied zwischen Poesie, Lyrik, Gedichten oder ist einfach nur ein Wort für das andere?
Also man würde schon weitgehend auch im Deutschen als Synonyme behandeln. Also Lyrik ist sozusagen der Überbegriff. Man sagt, das ist Lyrik und ein Gedicht ist ein Element der Lyrik. Ich hatte neulich ein Gedichtband, da sagte die Dichterin, ja, das sind meine Gedichte und die Gedichte, darin kamen mir aber gar nicht wie Gedichte vor, sondern wie lyrische Texte, also Texte, die sehr mit Metaphern arbeiten, aber nicht so eng und streng waren wie ein Gedicht, die waren manchmal 2-3 Seiten lang. Und dann haben wir als Untertitel nicht geschrieben Gedichte, das Buch hieß 99 Sätze über Engel. Dann haben wir nicht geschrieben Gedichte, sondern schreiben wir als Genre-Titel Gedichte, sondern Lyrik. Damit sollte ich dann ausdrücken mit Lyrik, das ist noch ein bisschen umfassender als das reine Begriff Gedicht. Da versteht man eben, wenn man im ersten Moment, ja, das passt auf eine Seite, hat vielleicht 3-4 Strophen, das ist ein Gedicht. Und Lyrik ist eben die Zusammenfassung dessen, was alles an Gedichten möglich ist. Ja, und Poesie ist dann eben nochmal so ein Oberbegriff, der eigentlich jetzt auch schon ein bisschen veraltet ist, der eigentlich das Gleiche sagt wie Lyrik.
Bei Zeit Online ist ein sehr eindrucksvoller Artikel über Sie erschienen. Darin heißt es unter anderem, dass Sie um die 5000 Einsendungen pro Jahr bekommen. Ist das immer noch so?
Das hat sich ein bisschen insofern geändert, als wir natürlich, wie ich schon beschrieb, in den Jahren 2004 bis 2008 die Hochzeit des Portals hatten. Und so ein Portal, was dann ein bisschen populärer wird in dem Bereich, zieht natürlich sehr viele Manuskripte an. Und da waren natürlich auch viele Manuskripte bei, die jetzt auch für das Portal gedacht waren. Wir haben auch eine Zeitschrift, die heißt dann abgeleitet vom Poeten an Poet oder neuerdings sogar Poetin. Das heißt, unter diesen 5000 Einsendungen waren natürlich auch ein Großteil, die sich direkt ans Portal gewandt haben, die sich an die Zeitschrift gewandt haben und an den Verlag. Und das hat sich jetzt so gewandelt, wie ich jetzt beschrieb, es wurde ja erste Anthologien gedruckt und diese Tendenz zum Drucken wurde immer stärker. Das sind so zwei Linien, die sich dann überschneiden. Die eine geht nach oben, die andere nach unten. Und am Ende ist es jetzt so, dass zu 90% der Poetennamen also auch ein reiner Literaturverlag ist und vielleicht nur noch 10% machen das Portal aus. Das heißt, entsprechend zu den Einsendungen, es sind dahingehend weniger Einsendungen geworden, weil eben im Portal nicht mehr so viel passiert. Es sind aber immer noch reichlich Einsendungen, vielleicht 1000 pro Jahr. Und da muss man halt sehen, wie man damit umgeht.
Ja, da sind Sie alleine damit schon sehr gut beschäftigt. Wenn Sie die alle so durchgucken, wie entscheiden Sie nach welchen Kriterien oder Maßstäben, was Sie glauben, dass beim Leser funktionieren würde?
Natürlich ist es schwierig, immer alle gründlich durchzugucken. Und da muss man sich jetzt schon vorweg immer entschuldigen bei denen, die einreichen. Wenn man etwas nicht druckt oder nicht annimmt, heißt das nicht in den meisten Fällen gar nichts. Denn oft ist es so, ein Verlag hat eine gewisse Kapazität. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache 15 Bücher pro Jahr und für das Jahr 2020, was dann auch wirklich so stimmt, habe ich das Programm eigentlich schon voll. Ich bekomme jetzt immer das Gefühl, das soll sofort gedruckt werden. Dann kann ich, so gut es ist, erstmal nur sagen, naja, die Kapazitäten sind einfach nicht mehr da. Und dann lohnt sich das auch nicht, dieses, jenes Manuskript zu betrachten und das noch zu betrachten, weil einfach die Kapazität nicht da ist. Das heißt, wir sind ja ein kleiner Verlag und wir haben ein gewisses festes, umrissenes Programm. Und deswegen scheitern schon viele Einsendungen daran, dass sie über dieses Programm hinausgehen. Das hat also erstmal gar nichts mit Qualität zu tun. Und dann die Beurteilung von Texten, da gibt es ja mehrere Sachen. Ich beurteile das nicht allein. Das ist ja so, wenn man in dieser Szene ist, dann ist es oft so, dass andere, die auch sehr viel mit Wettbewerb, mit Jurys zu tun haben, sagen, guck mal, hier ist ein schönes Manuskript, hier ist was Interessantes, ich habe was Tolles entdeckt. Man kriegt also auch sehr viel Empfehlung. Oder wenn ein Manuskript da ist, was ich vielleicht gut finde, gebe ich das auch nochmal anderen Leuten und frage sie, was sie dazu denken. Es ist also fast immer eine gemeinschaftliche dann Entscheidung. Und die Entscheidung, das muss man jetzt noch ein bisschen hart sagen, geht eigentlich nicht davon aus, was der Leser lesen will, sondern ein bisschen mehr, was uns gefällt. Also das heißt, wir gehen natürlich davon aus, dass wir einen gewissen Anspruch haben. Wir machen ja einen Bereich der Lyrik, die sowieso ein bisschen schwierig ist für manche Leser. Und wenn wir uns jetzt allein schauen wollten, was dem Leser gefällt, dann müssten wir vielleicht ein ganz anderes Programm machen. Weil den meisten Lesern fallen vielleicht eher, sage ich jetzt mal einfach, Krimis und Kochbücher. Dann dürfen wir ja gar keine Lyrik machen. Also das heißt, wir gucken natürlich, was halten wir für qualitativ gut. Und wenn das den Leser gefällt, umso besser. Manchmal wundert man sich, wenn man jetzt ein Buch gedruckt hat, dann denkt man, oh, das ist schwierig, das wird wenig Leser finden. Und auf einmal findet das doch viel mehr Leser. Und ein anderes Buch, von dem man fest annimmt, das wird ganz großartig einschlagen, da passiert gar nichts. Also das heißt, die Vorstellung, was gefällt dem Leser, das ist noch nicht die Realität, die dann eintritt.
In aller Regel kenne ich es aber so, dass man erstmal die Zielgruppe festlegt und dann schaut, wo erreiche ich die marketingtechnisch, welcher Schreibstil würde denen gefallen, welchen Inhalt wäre interessant, weil man muss das Ganze ja auch ökonomisch, finanziell betrachten. Sie gehen dann weniger so vor?
Ja, weil wir sind ja von vornherein, was Sie sagen, ist natürlich vollkommen richtig. Wir haben Adressaten, indem wir zum Beispiel viel Lyrik machen, natürlich auch Prosa, wir machen auch Romane. Wir haben aber schon ein ganz festes Zielpublikum. Also ich kriege als Beispiel zurück, manchmal Manuskripte, das sind Kochbücher. Das muss ich mir ja nicht angucken, das muss ich auch nicht beurteilen. Es passt einfach nicht ins Programm. Als Literaturverlag mit Schwerpunkt Lyrik. Das heißt, wir kennen schon unser Publikum. Es gibt da ein Publikum, was an sehr anspruchsvolle Texte interessiert ist. Und natürlich lassen wir uns auf dieses Publikum ein. Aber wie gesagt, wir können nicht bei jedem Text fragen, wird es demjenigen oder demjenigen besser oder schlechter gefallen? Weil, wie gesagt, meines Erachtens kann man das schwer vorhersagen. Mhm. Und es ist vielleicht eine grundsätzliche Einstellung, wenn man einen Verlag gründet, an welches Publikum will man sich richten? Will man sozusagen eher kommerziell, stärker kommerziell arbeiten, dass man Themen sucht, die vielleicht auch in der breiteren Bevölkerung Anklang finden? Dann dürfte man wahrscheinlich nicht experimentelle Lyrik drucken. Von vornherein wird dieses Genre wahrscheinlich rausfallen, weil ich hatte ja vorhin, glaube ich, gesagt, 3% der Belletristik sind höchstens Lyrik. Das heißt, man würde 97% das Publikum schon gar nicht erreichen. Also wenn man jetzt unter kommerziellen Aspekten denkt, muss man von vornherein überlegen, in welchem Genre bin ich tätig, mache ich Kriminalromane, da erreiche ich vielleicht viele Menschen. Und wie gesagt, wenn ich schon sowieso im Bereich der Lyrik tätig bin, dann ist das sowieso schon sehr spezifiziert, das Publikum, was ich anspreche. Und da versuchen wir natürlich auch in Rücksprache, in Kommunikation mit dem Publikum, unsere Bände auch in dem Bereich populär zu machen. Das ist ganz klar.
Verschiedene, ja, ich sag mal Verzweigungen, jetzt eher so ein bisschen modern und ein bisschen klassisch. Wo würden Sie sich denn dann da eher einordnen?
Was mir immer besonders aufgefallen ist in der Lyrik, wo man oft sagt, ja, schwierige Verkäufe und so weiter. Lyrik-Anthologien sind eigentlich immer sehr beliebt. Natürlich nicht nur zu Weihnachten oder zu gewissen Festtagen. Es gibt dann einfach Themen wie Natur, Jahreszeiten. Da gibt es wirklich Lyrik-Anthologien, die sich rasend gut verkaufen. Schwieriger sind jetzt Einzelbände, wenn ein Dichter 70 Gedichte geschrieben hat und die sind zu einem Einzelband zusammengefasst. Derjenige, der es liest, muss sich ganz auf diesen Autor einlassen. Er kriegt 70 Gedichte von diesem einen Autor und nicht vielleicht 70 Gedichte zum Thema Frühling, Herbst, Winter. Kann sich etwas aussuchen, was ihm gefällt oder kann das andere beiseite lassen. Er ist sozusagen konfrontiert mit 70 Gedichten eines Dichters. Und der Poetenladen widmet sich ganz stark der Gegenwartslyrik. Wir machen keine klassische Lyrik. Die kann man ja inzwischen auch im Netz nachlesen, woanders nachhören, weil es gibt ja nur 70 Jahre lang diese Gebühren, beziehungsweise dass man 70 Jahre lang das dann nicht nachdrucken darf. Das heißt, ein Gedicht von Goethe oder von Eichendorff würde aus meiner Sicht jetzt nicht so viel Sinn machen, das nachzudrucken, weil erstens gibt es das schon überall und zweitens kann man es sogar im Internet kostenlos lesen. Wir machen also vor allem Lyrik, die jetzt gerade im Moment entsteht. Ich würde sagen, moderne Lyrik. Wir sind ein Verlag, der sich ganz stark in der Gegenwart angesiedelt fühlt.
Kann man denn sagen, wie sich die Lyrik in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat?
Natürlich gibt es da gewisse Tendenzen. Es gibt immer wieder Lyriker, die sehr populär waren, gerade sozusagen in den 70er, 80er Jahren gab es ja im Westen Deutschland auch noch das Bildungsbürgertum, da gab es Dichter wie Erich Fried, die haben Auflagen von Hunderttausenden erreicht mit ihren politischen Lyrik. Das war sehr wichtig in dieser Zeit. als die großen Demonstrationen gegen Wiederaufrüstung und wegen Atomkraft waren, waren auch viele Lyriker dabei, die politische Gedichte schrieben und die sehr, sehr hohe Auflagen erzielten. In der DDR umgekehrt war es so, dass die Lyrik oft als etwas empfunden wurde, indem man zwischen den Zeilen lesen kann. Man konnte ja viele Sachen nicht direkt kritisieren, aber gerade im belletristischen Bereich, in der Lyrik, waren dann auch sehr mutige Dichter, die in ihren Gedichten indirekt oder auch doch fast direkt Kritik geäußert haben. Wir kennen ihn von Wolf Biermann, der war zwar auch Liedermacher, aber man kann ihn ja natürlich auch zu den Lyrikern zählen, die dann sogar ausgewiesen wurden oder nicht wieder zurückkehrten. Das heißt also, die Lyrik transportierte innerhalb der DDR schon sehr viel Gesellschaftskritik. Das hat sich natürlich dann radikal 89 geändert. Und bis dahin war die DDR ein Land mit sehr, sehr starker Basis der Dichtung. Es gab da sogar Hefte an Kiosken, die hatten eine Auflage von 10.000 oder 20.000 und mehr. Das Poesiealbum zum Beispiel, das erschien dann mehrmals im Jahr, glaube ich sogar fast jeden Monat, wo immer wieder Dichter vorgestellt wurden und es gab es am Kiosk. Das heißt, die Dichtung war in der DDR sehr präsent, sehr stark verbreitet. Das hat natürlich 89 nachgelassen. Das zwischen den Zeilen schreiben, was ja auch für die Dichtung jetzt was Raffiniertes ist, weil man sich ja da sehr differenziert und sehr so ausdrückt, dass die Dinge vielleicht nicht für jeden so eindeutig zu sagen sind, aber man kann trotzdem Kritik üben. Das, was dann zur hohen Kunst in der DDR entwickelt wurde, verlor nach 89 natürlich die Grundlage. Da ist die Lyrik dann nicht mehr so stark heute, wie sie damals auch vor allem bei dem Publikum, was das Interesse beim Publikum, nicht mehr so stark, wie es damals war. Und insgesamt würde ich einschätzen, hat das Interesse an Lyrik im Vergleich zu dieser Zeit etwas nachgelassen. Es ist aber immer noch sehr stark, aber in dem Bereich der Lyriker und des Publikums. Aber es hat, muss man schon sagen, wie generell ja für Bücher ein bisschen nachgelassen.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.